Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Was passiert eigentlich, wenn aus permanenter Leistungsbereitschaft plötzlich Erschöpfung wird? In dieser Folge sprechen wir mit Therese Heinrich über Stress, mentale Gesundheit und den Druck, ständig funktionieren zu müssen. Sie erzählt offen von ihrem eigenen Weg, von Leistungsdruck und Überforderung bis hin zur Gründung ihres eigenen Coachings für gesunde Leistungsfähigkeit. Jeder, der Stress erlebt, wird in dieser Folge etwas mitnehmen können.
Herzlich willkommen im 5-to-9 Club, liebe Therese.
Willkommen, danke schön, dass ihr mich willkommen heißt.
Therese, auch von meiner Seite, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Stell dich doch gerne mal in eigenen Worten vor für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Ich bin Therese Heinrich, Coach für gesunde Leistungsfähigkeit. Und was heißt das ganz konkret? Ich coache Stresskompetenzthemen größtenteils und wiege das eben ab auf die gesunde Leistungsfähigkeit, um langfristig gesund und energievoll zu sein. Und ich glaube, dass wir alle momentan in einem Leben leben, das sehr schnell ist, sehr hektisch ist, mit sehr vielen Reizen zu tun hat. Und dass ich immer wieder in meinem Umfeld auch gehört habe, hey, ich bin momentan ultramüde oder mir fehlt so ein bisschen die Energie. Und dahinter steckt der Stress, aber eben nicht nur der Stress, sondern warum Coach für gesunde Leistungsfähigkeit? Weil ich das ganzheitlich angehe. Habe jetzt zuletzt nochmal Gesundheitspsychologie studiert und das nur in kurzen Worten, bevor ich schon zu tief einsteige.
Ich finde es jetzt schon spannend und habe ganz viele Fragezeichen. Leistungsfähig klingt natürlich etwas, was wir alle sein wollen. Aber bevor wir da thematisch weiter einsteigen, wie kommt es dazu, dass du genau das gerade tust und wie sieht dein Weg dorthin aus?
Der war sehr lang. Also ich glaube, es sind ganz viele kleine Puzzleteile gewesen, die dazu geführt haben und die jetzt im Nachhinein das Bild ergeben, aber mir zu jedem einzelnen Step im Leben noch gar nicht bewusst waren. Den allerersten Touchpoint zum Thema Coaching habe ich tatsächlich in der 9. Klasse gehabt. Da war ich selber Klientin, weil ich damals mich selber unfassbar unter Druck gesetzt habe. Ich stand kurz vor der Mittelstufe damals, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber MSA hieß es damals bei mir, 10. Klasse, Zwischenabschluss, und ich habe mir unfassbar Druck gemacht, dass der gut sein muss, weil ich ein gutes Abi haben möchte und dann mal eine Möglichkeit auf ein gutes Studium. Und ich habe mir sehr, sehr früh schon Gedanken darüber gemacht, wie mein Leben mal aussehen kann, und hatte einfach Angst zu versagen. Meine Eltern haben das mitbekommen und haben aber selber keine Lösung gefunden und haben mich deswegen zum Coaching geschickt. Da habe ich das erste Mal gelernt, was passiert in meinem Körper, beziehungsweise wie kann ich eigentlich auch körperlich diesen mentalen Stress, was ja der einzige Ursprung war, wie kann ich dem entgegenwirken durch eine Atemübung, sodass ich vor jeder Prüfung meine Atemübung gemacht habe oder auch wenn ich meine Noten bekommen habe, und habe dort quasi das erste Mal mich reguliert. Da aber noch nicht weiter darüber nachgedacht, was das auch dann für langfristige Konsequenzen haben kann, sondern zwar akut in dem Moment einfach den Druck so zu minimieren. Ich bin dann ins Studium gegangen, habe klassisch internationale BWL studiert und wusste lange nicht so richtig, in welchen Bereich ich möchte. Witzigerweise habe ich damals immer gedacht, ich gehe in die Finanzen und habe im Bachelor noch Schwerpunkt Finanzen gewählt. Habe das Thema unfassbar geliebt, aber das war nicht meins. Ich musste ganz dolle viel lernen und war am Ende trotzdem nicht so gut, wie es hätte sein müssen, um erfolgreich zu sein. Und bin dann in meinem letzten Semester nach Spanien ins Ausland gegangen und dort gab es kein Fach Finanzen. Zum Glück, weil ich habe plötzlich gemerkt, wie viel Spaß Studium machen kann und welche spannenden anderen Themen das alles gibt irgendwie. Und ich habe immer mich so auch in diesem HR- und Personalbereich gesehen und dort irgendwie Freude gehabt. Und bin deswegen dann irgendwann in der Abteilung Organisationsentwicklung gelandet, in meiner ersten Festanstellung. Ich habe vorher im Masterstudium schon meine Masterarbeit parallel in einem Großunternehmen schreiben dürfen. Im Thema Change Management, also habe da schon so dieses Veränderung, Entwicklung, aber auf persönlicher Ebene. Ich habe damals zur Schwarmintelligenz geschrieben, bin dann in meiner Festanstellung im gleichen Unternehmen bei einer anderen Abteilung gelandet, im Business Development, also Entwicklung. Und habe auch da wieder eben damit gearbeitet, wie eigentlich Entwicklung mit Menschen, innerhalb Menschen, aber auch auf den Geschäftsbereich abgeht. Und diese Kombination fand ich ganz, ganz spannend. Habe dann mehrere Abteilungen bzw. ja, Jobs durchlaufen, bin vom Großunternehmen als erste Festangestellte in einem Startup gelandet. Jetzt zuletzt war ich in der Unternehmensberatung, wo ich auch immer hin wollte. Und habe auch da wieder Organisationsentwicklung gemacht. Habe aber gemerkt, als ich dann auch meine eigene Coaching-Ausbildung angefangen habe, dass mir irgendwie so ein bisschen ein Aspekt fehlt, weil es immer irgendwie um Prozesse ging. Es ging immer darum, die Bilanz zu verbessern, die Produktivität zu verbessern. Und immer irgendwie war das dieses typische höher, schneller, weiter, was wir kannten, was mich aber ehrlicherweise selber extrem getriggert hat. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Jahre ist es her, habe ich das erste Mal selbst gegründet mit 2 Co-Foundern. Im Thema, also im Bereich Sport und auch Gesundheit. Wir haben nachhaltige Sportkleidung gemacht, ohne Plastik enthalten. Und dieses Thema Gesundheit war mir schon immer ultra wichtig. Und habe in dem Zuge eben mich noch mehr damit beschäftigt und habe in meiner Festanstellung, die ich ja im Parallel immer noch hatte, gemerkt, dass mich irgendwas stört an der ganzen Geschichte und eben auch wirklich selber triggert, weil ich selber jemand war, die immer sehr, sehr viel dafür getan hat, gut in dem zu sein, was sie tut, und durchaus auch schon mal an ihre Grenzen gekommen bin. Also während der Masterzeit habe ich damals eine extrem gute Chefin gehabt, die mich gefordert und gefördert gleichermaßen hat. Das heißt, es war deswegen auch Leistungsfähigkeit, daher kommt dann auch der Begriff, weil ich damals unfassbar leistungsfähig war, auf einem sehr guten Niveau, also auf einem Niveau, das mich nicht ausgeraubt hat und mir nicht Energie gezogen, sondern eher Energie gegeben hat. Und ich habe dann in meiner letzten Festanstellung gemerkt, okay, das ist nicht mehr so der Fall, sondern ich gebe sehr viele und ich schaffe es nicht mehr so richtig, mich auszugleichen und zu regenerieren. Und das hat dann dazu geführt, als ich aus dem Unternehmen ausgetreten bin, aus der Gründung, dass ich in ein Loch gefallen bin und selber tatsächlich eine Depression diagnostiziert bekommen habe. Und da erst viele Zusammenhänge erkannt habe. Ich dachte damals, es war kurz nach Covid. Ich dachte also ganz lange, ich habe irgendwie so eine Art Long-Covid oder sowas. Selber Sportlerin, freizeitlich sehr, sehr viel Sport gemacht, teilweise 7-mal die Woche, zu Hochzeiten sogar 2-mal am Tag, aber das war, glaube ich, auch eine Zeit, die dann nicht mehr ganz so gesund war. Und bin ausgestiegen aus meinem Unternehmen und habe plötzlich nach 10 Minuten Sport, so ganz leicht, wir haben vorhin kurz über Pilates gesprochen, und mir wurde übel. Also ich konnte die einfachsten Übungen nicht mehr machen. Auch bei leichten Yoga-Flow, es ging alles nichts mehr. Und ich dachte damals eben noch, okay, eben Long-Covid, wer weiß, bin gerade einfach nicht so auf der Höhe. Ich gebe mir mal 1-2 Wochen und dann steige ich wieder in die Vollzeit ein, weil bei meinem Hauptjob hatte ich zu der Zeit, bin ich extra in Teilzeit gegangen, um mehr Zeit für die Gründung zu haben und wollte danach dann wieder in die Vollzeit. Und habe dann aber tatsächlich gemerkt, ich brauche mehr Zeit, als ich mir zugestehe. Habe dann auch mit Panikattacken auf der Arbeit zu tun gehabt und so weiter, bis ich dann irgendwann tatsächlich eine Freundin angerufen habe im Auto und gesagt habe, ich brauche jetzt Hilfe, sonst fahre ich mein Auto gegen die Wand. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was los ist, aber ich bin irgendwie durch. Habe damals sehr viel Glück gehabt, habe sehr schnell eine Therapeutin bekommen und habe mich da noch mehr damit auseinandergesetzt, warum geht es mir jetzt eigentlich so schlecht, obwohl Gesundheit ein großes Thema ist. Und dazu kam auch, dass ich familiärbedingt einige Krankheiten in der Familie habe. Bis auf meine Mama und mich haben tatsächlich alle bei mir in der Familie Krebs gehabt hatten Krebs. Und habe damals auch dann schon irgendwie, okay, woher kommt das, warum? Da kam ja auch diese Gründung dazu, zu sagen, okay, ich möchte keine Toxine mehr an meinem Körper tragen. Ich habe so ultra darauf geachtet, was ich esse, wie ich mich ernähre. In viel Sport getrieben. Und diese vielen kleinen Bausteine haben dann dazu geführt, als ich eben selber eingesackt bin, zur Therapie gegangen bin und irgendwann gemerkt habe, okay, da passiert was und ich heile irgendwie, aber noch nicht ganz. Irgendwie fehlt's noch. Und dann bin ich glaube, das ist jetzt 2 Jahre her, war es so schlimm, dass ich kurz vor der Einweisung stand und dann gesagt habe, komme, was wolle. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass ich wieder gesund werde, weil ich möchte diese fröhliche kleine Pipi Langstrumpf, wie ich in meiner Jugend immer war, die möchte ich eigentlich gerne wieder zurück. Und das bin ich nicht. Wenn ich mich in den Spiegel angucke, das bin ich einfach nicht. Und habe dann radikal alles verändert. Ich habe meinen Schlaf anders beobachtet und nochmal anders priorisiert. Ich sage ganz bewusst beobachtet, weil dieses Tracken immer so ein bisschen schon wieder fast ins Ungesunde geht. Habe Ernährung nochmal umgestellt und habe geschaut, okay, was brauche ich wirklich, um kognitiv gesund zu sein? Welche Nährstoffe sind das, die ich brauche? Habe mit meinem sozialen Umfeld nochmal radikal geschaut, was kann ich da verändern, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und erst durch diesen ganzheitlichen Blick hat das bei mir wirklich schlagartig eine Verbesserung gegeben, die dann gefühlt so ein bisschen wie auf Knopfdruck kam. Und das war so der letzte ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es ist eben immer nicht nur Bewegung, es ist nicht nur die Therapie, es ist nicht nur das Stressmanagement oder die eine Sache, die Ernährung, sondern eigentlich braucht es alles, um gesund und dann halt leistungsfähig zu sein. Weil da kam auch dieser Leistungsfähigkeitsgedanke das zweite Mal, weil ich einfach auf der Arbeit Brainfog, ich saß in Videocalls vor Kollegen, die ich sehr mochte und mit denen ich täglich zusammengearbeitet habe, und mir sind die Namen nicht eingefallen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also und das, wenn man sich gesund, körperlich wieder gesund fühlt, aber merkt, man ist eben nicht leistungsfähig, man ist kognitiv nicht auf der Höhe, das ist auch schon sehr deprimierend. Und in dem ganzen Zusammenhang, genau, habe ich da angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann ist letztes Jahr die Entscheidung so ein bisschen gekommen, dass bei meinem Arbeitgeber sich strukturelle Veränderungen gaben. Und vorher, nachdem ich aus meiner Gründung raus bin, haben viele im Unternehmen immer gefragt, na Therese, du wirst doch bestimmt irgendwann nochmal gründen. Und ich so, ja, irgendwann, aber gerade noch nicht so richtig die Idee da oder irgendwie die passende Zeit und Chance, und ich muss ja selber erstmal mit mir zurechtkommen. Und dann gab es letztes Jahr eine strukturelle Veränderung und ich habe schon gemerkt, so irgendwie eine Weile, das passt noch nicht mehr 100% zu mir und irgendwann möchte ich mal wieder weg, aber wir Menschen sind faul. Wir wollen Energie sparen, also warum jetzt irgendwie rausgehen? Ich weiß ja nicht, wohin. Und dann kam aber tatsächlich, dass ich den Sprung gewagt habe und gegangen bin, weil wir Personal reduzieren mussten. Und da habe ich gesagt, okay, also noch mehr Indizien gibt es jetzt nicht. Also wenn ich mich jetzt nicht traue, wann dann? Und dann bin ich raus. Erstmal noch mit dem Gedanken, okay, ich suche mir eine neue Festanstellung, wo ich mehr dieses Thema Coaching, wo ich mehr das Thema Stressmanagement, das Thema Gesundheit in diese klassische Organisationsentwicklung, die ich ja kenne und liebe und die ich auch gut kann, integrieren kann. Und habe mich dann bei einigen Unternehmen beworben, die beides miteinander integrieren. Aber tatsächlich gibt es da kaum welche. Also das Fürstenberg-Institut zum Beispiel ist, glaube ich, das größte und bekannteste. Und es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, oder kleinere Unternehmen, die das anbieten, aber nicht viele. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, irgendwie passt das nicht so ganz, und habe damals mit einer Coaching-Kollegin gesprochen, die selbst Headhunterin ist, die sich mal so ein bisschen wie meine große Schwester nennt. Und mit der habe ich sehr viel auch in der Zeit gesprochen. Und die sagte, darf ich mir mal deine Unterlagen angucken? Ich würde gerne mal mit dir quasi, weil es kann ja nicht sein, ich kenne dich ja beruflich, wie du sprichst, und dass du keinen Job findest. Da haben wir gesprochen und sie sagte, irgendwann darf ich ganz ehrlich zu dir sein. Ich glaube, du möchtest gar nicht in eine Festanstellung. Du strahlst was komplett anderes aus. Und das war auch so, aber ich habe es mir selbst einfach nicht eingestanden und ich war selbst, habe mich, glaube ich, einfach nicht getraut, dieses Risiko wieder einzugehen. Und dann war es irgendwann so, aber hey, ich bin jung, ich habe noch keine Kinder, ich hatte zu der Zeit keine Beziehung, war gerade frisch aus meiner alten Beziehung raus, in eine eigene Wohnung gezogen. So, ich habe bis auf meine kleine Fellnase, ich hatte damals zu der Zeit noch einen Hund, habe ich keine Verpflichtung. Also wann, wenn denn nicht jetzt? Und so kam es, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig in dem Bereich, was ich kann und was ich glaube, was wir in dieser Welt brauchen, was es so intensiv noch nicht auf dem Markt gibt und wo es einfach noch viel zu viel Potenzial für Anbieter gibt. Also let's do it. Und wenn es nicht klappt, dann, ich bin jung genug, ich bin Mitte 30, kann ich jederzeit mit meinen Referenzen wieder in eine Festanstellung gehen.
Ja, danke dir für diesen ausführlichen, detaillierten Einblick in den Werdegang. Und ich finde das gerade so ein schönes, also das Thema an sich ist natürlich ein ernstes und ernstzunehmendes Thema, aber ich finde das so schön zu hören, wie das so, sage ich mal, aus deinen eigenen mentalen Umständen, aus deinem Stress heraus so entstanden ist, dass du dich jetzt selber damit beschäftigen musstest und dann auch so ein bisschen die Liebe dazu, kann man jetzt nicht sagen, aber so dieses die
Leidenschaft,
vielleicht die Leidenschaft, genau, dafür entdeckt hast. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen den Sweet Spot finden. Ich habe mir nämlich jetzt allein auch schon 6 Fragen notiert, die ich dazu dir gerne stellen würde. Aber so ein Sweet Spot zwischen Gründungsphase, also lass uns da gerne jetzt noch weiter reingehen und dann so gleich dann einfach so ein bisschen switchen, weil ich glaube, es sind einige da draußen, die das vielleicht jetzt auch hören, die ständig unter Stress stehen, die vielleicht auch nicht so richtigen Ausweg haben, oder ich kann das auch von mir selber. Deswegen, lass uns da gleich dann reingehen, aber jetzt erstmal zur Gründungsphase. Du hast jetzt den ersten Schritt bist du gegangen, wie sah es dann danach aus? Du hast ja auch schon Gründungszuschuss angesprochen. Wie bist du dann, nimm uns mal weiter mit auf den Weg, wie bist du dann weitergegangen?
Ja, ehrlicherweise gab es einen offiziellen und einen inoffiziellen Weg. Ich bin aus meinem Unternehmen raus und ich war ja dann quasi damit so geeinigt, dass ich gekündigt wurde. Ich also quasi in das Arbeitslosengeld gerutscht bin, beziehungsweise vorher noch die Möglichkeit hatte, mir einen Job zu suchen. Und ich damit durch diese Möglichkeit, ich habe ja ein festes Einkommen mehr oder minder, ich habe festes Geld, was mir zusteht, was natürlich nicht dem entspricht, was ich vorher kannte oder hatte, aber was mir erstmal so die Grundlagen sichert, habe ich jetzt die Möglichkeit, mich erstmal zu sortieren. Und dadurch, dass ich vorher ja schon diesen Weg gegangen bin, mich zu verändern, zu hinterfragen und zu sortieren, war das jetzt irgendwie ein leichteres. Ich wusste also, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu suchen, was zu mir passt. Und diese Erkenntnis auch erstmal sacken zu lassen, vielleicht ist die Festanstellung gar nicht das, was zu mir passt und was ich möchte, sondern jetzt geht's in die Selbstständigkeit. Was kann das konkret bedeuten? Wie möchte ich, dass das aussieht? Und was hat das vor allen Dingen auch für Konsequenzen? Das heißt, ich habe mir erstmal tatsächlich ein bisschen Zeit genommen, diese Fragen für mich zu klären. Und für mich war, ich hatte das große Glück, muss ich dazu sagen, dass ich bei der Bundesagentur eine sehr, sehr verständnisvolle und unterstützende und fördernde Beraterin hatte. Weil das ist ja leider auch immer nicht gegeben. Also ich hatte wirklich in diesem ganzen Prozess ganz, ganz, ganz viel Glück. Und das hat mir einfach diesen Weg eröffnet, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe auch schon andere Geschichten gehört und ich glaube, hätte ich vielleicht eine andere Beraterin gehabt, die oder einen Berater, der eine andere Perspektive auf die Welt hat, dann würde ich so heute nicht vor euch in der Möglichkeit sitzen oder wir würden über andere Herausforderungen sprechen. Ich habe mir also erstmal Gedanken gemacht und habe dann festgestellt, eigentlich gibt es noch ganz viel, was ich lernen möchte, um wirklich selbstbewusst dieses Thema nach außen zu tragen, weil das, was ich bisher kann, und wo auch viele in meinem Umfeld gerade in der Coaching-Ausbildung sagen, hey, das ist das, womit wir dich identifizieren. Also dieses Thema Personal Branding, das hatte ich in dem Bereich schon. Ich habe mich aber überhaupt nicht so gefühlt, weil das war ja alles selbst angeeignet. Es war selbst gelesen, Podcast gehört, mit einer Freundin, die Psychologin ist, viel ausgetauscht, Longevity-Bücher gelesen und meiner eigenen Therapeutin. Es ist ja nichts Fundiertes. Das ist klar, Studien können wir alle irgendwie nachlesen und recherchieren, aber mir fehlte was. Und meine Betreuerin sagte damals, sie haben die Möglichkeit auf eine Weiterbildung. Und da beginnt jetzt so dieser Switch zu inoffiziell und offiziell. Denn offiziell ist es bei der Bundesagentur so, dass man eine Förderung steht jedem zu, der ins Arbeitslosengeld gerutscht ist. Allerdings nur, und das ist so ein bisschen wahnwitzig in Deutschland, wenn du danach eine Festanstellung wieder angehst. Also es gibt zwei Förderungstöpfe, einmal den Bildungstopf quasi und einmal diesen Gründerzuschuss. Und ich habe dann überlegt, okay, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das ganze System ein bisschen auszuspielen. Da muss ich jetzt aber clever sein. Deswegen darf ich es jetzt wahrscheinlich auch erst sagen, weil es durch ist. Ich hoffe, dass es niemand hört und im Nachhinein irgendwie noch Probleme gibt. Aber Leute, überlegt euch wirklich, gibt es Möglichkeiten, wie ihr euch das für euch gut ausspielen könnt, ohne natürlich ins irgendwie illegal oder so abzurutschen. Aber es gibt immer Grauzonen, die möglich sind. Das heißt, ich habe erstmal bei der Bundesagentur mal gesagt, ich möchte mich noch bewerben und habe dann die Möglichkeit, dieses schnell online Zusatzstudium zu bekommen zu Gesundheitspsychologie. Es ging nochmal 8 Monate. Das habe ich finanziert bekommen also und habe das quasi gemacht. Und das war in dieser Zeit, konnte ich natürlich mich auch viel damit auseinandersetzen, wie möchte ich dieses Coaching aufbauen, wer ist meine Zielgruppe, wie möchte ich überhaupt an die Unternehmen und Einzelpersonen rangehen und was sind die Inhalte, die wirklich gefordert sind. Und deswegen hatte ich einfach sehr viel Vorbereitungszeit, habe das also quasi studiert, habe meine Strategie aufgebaut, bin dann mit dem Studium fertig gewesen und habe dann gesagt, hey, ich habe mich ganz viel beworben, was ich nebenbei wirklich gemacht habe, nur Absagen kassiert, habe das dann quasi gesammelt in einer Liste, habe gesagt, es gibt ja nur Absagen. Ich bin aber ambitioniert, ich möchte dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Ich weiß, was ich kann und ich war ja schon mal selbstständig, das kann ich also auch nachweisen. Wie wäre es denn, wenn ich mich selbstständig mache mit dem Gründerzuschuss? Und meine Betreuerin hat gesagt, naja, das Studium passt genau zu ihrem Thema. Überraschung. sie habe auch die Referenzen, die sie nachweisen können. Ich habe die systemische Business-Coach-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Karriere-Coach-Ausbildung gemacht. Ich habe den mentalen Ersthelfer gemacht. Ich bin ausgebildete Meditationslehrer nach Yoga Alliance. Also all diese Bereiche, die wir für Stressmanagement, die wir für Mindfulness brauchen. Ich habe eben jahrelange Erfahrung in Organisationsentwicklung, schreiben Sie einen Businessplan und probieren Sie es. Und dann habe ich das quasi alles runtergeschrieben und der Businessplan war halt wirklich so, dass einfach 95% in Deutschland der Unternehmen kein ordentliches BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement haben. Und der Bereich im privaten Coaching, der wächst ja auch immens. Und da ist es so ein bisschen die Krux, dass natürlich die Nachfrage wächst, aber auch unfassbar viele Coaches mit einmal wie Pilze aus dem Boden schießen. Wo ich aber gesagt habe, okay, davon halte ich nicht so besonders viel. Gar nicht, weil wir keine Coaches brauchen, aber wir brauchen gut qualifizierte Coaches, weil der Begriff Coaching ja auch nicht geschützt ist. Das bedeutet, jeder darf sich so nennen. Mit meinem Studium und mit den Referenzen, die ich vorher habe, ich bin auch im DBVC, ist der größte deutsche Coaching-Verband, habe ich ja diese Qualifikation. Also warum sollte es nicht funktionieren am Markt? Und wir alle leben in dieser schnellen Welt. Jeder von uns hat in irgendeiner Art und Weise Stresssymptome. Die meisten können damit sicherlich alleine gut klarkommen, aber es gibt auch genug Menschen, die sagen, hey, ich möchte einfach Unterstützung und ich möchte lernen, damit umzugehen, weil es mir im Leben nur helfen kann in jeglicher Situation. Ich bin beruflich leistungsfähiger, ich bin privat ausgeglichener und zufriedener, führe dadurch bessere Beziehungen. Also eigentlich zielgruppenmäßig ist jede Person dort draußen ein potenzieller Klient, eine potenzielle Klientin. Also let's do it und probier es einfach. Und dann habe ich den Gründerzuschuss beantragt. Das zog sich unfassbar. Also da brauchte ich auch schon, da war ich meine eigene Klientin quasi und das die beste Probeversion, weil da musste ich unfassbar viel auch wirklich am Stressmanagement arbeiten, weil sich das zog und es da Herausforderungen gab. Aber so kam dann das zustande, zu sagen, okay, ich gehe über den Gründerzuschuss, dann habe ich die Möglichkeit, noch ein bisschen Puffer für den Start zu haben, weil ich komplett bei Null anfange. Ich habe keine Kunden und Klienten, die ich aus meinem alten Job mitnehme, das wäre nicht fair. Und gerade in diesem Bereich Gesundheit, Coaching, braucht man einfach ein gutes Netzwerk und Kontakte, um da einzusteigen. Und deswegen war für mich klar, ich brauche eine Unterstützung am Anfang, um stressfrei mir das aufbauen zu können und nicht jeden Tag im Hinterkopf zu haben, ich muss jetzt irgendeinen Auftrag generieren, sonst weiß ich nicht, wie meine Brötchen morgen auf dem Tisch landen. Und das merkt der Gegenüber auch. Also mit Druck in ein Stressmanagement-Coaching oder auch in eine Beratung im Unternehmen zu gehen, wäre das absolut Falsche.
Sicherlich eine keine optimale Konversion. Das ist richtig. Für alle, die jetzt auch Interesse haben, vielleicht sich mal diesen Gründungszuschuss anzuschauen, kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben, wie lange hilft der dir jetzt, was genau passiert da, womit kannst du rechnen?
Ja, man bekommt 6 Monate lang sein Arbeitslosengeld, was man zuletzt bekommen hat, plus zusätzlich 300 € Zuschuss zu den Sozialleistungen. Weil ab dem Moment, wo der Gründerzuschuss beginnt, also wo die Selbstständigkeit offiziell ist, müssen wir unsere Sozialleistungen wie Krankenkasse zum Beispiel selber bezahlen. Am Anfang ist dieser Betrag ja noch sehr gering. Das bedeutet, du bekommst halt dafür diese 300 € on top, damit du das die Möglichkeit hast, dir das finanzieren zu können und hast eben dein Arbeitslosengeld noch zusätzlich. Der Vorteil im Vergleich zu vorher Arbeitslosengeld, also Arbeitslosengeld bekommen, ist, dass man ab hier sofort Geld verdienen darf. Im Arbeitslosengeld darf man, ich glaube, 164 € im Monat oder so dazu zu verdienen. Das ist ja ehrlicherweise nicht besonders viel. Und dementsprechend ist das schon schön, dass im Gründerzuschuss man das Geld hat, was man vorher zugesichert bekommen hat. Also diese 60% des letzten Gehaltes ist ja das Arbeitslosengeld 1. Die Unterstützung zur Krankenkasse und die Möglichkeit, dass du Geld verdienen darfst, also ab sofort wirklich offiziell arbeiten darfst. Das dauert ganze 6 Monate. Nach 6 Monaten ist die Phase 1 und nach 6 Monaten 2 kann man sich nochmal für eine zweite Phase bewerben. Das muss man allerdings proaktiv machen. Und dort ist es dann so, die zweite Phase geht 9 Monate. Allerdings bekommt man kein Arbeitslosengeld 1 mehr, sondern dort geht es dann nur noch in Anführungsstrichen um diese 300 € Sozialleistungszuschläge, die man dann auch nochmal sich holen kann. Die Bedingung für Phase 2 ist, dass man nachweisen kann, dass das Geschäftsmodell, was man ja damals für die Phase 1 und den Antrag eingereicht hat, dass es funktioniert. Also, dass man die ersten Aufträge schon generieren konnte und gleichermaßen aber noch nicht so alleine laufen kann, quasi diese 300 € nicht notwendig sind.
Ja. Und du bist gerade zur Einordnung noch in Phase 1?
Genau, bei mir beginnt jetzt Mitte Mai die Phase 1. Also ich bekomme jetzt morgen das letzte Mal Arbeitslosengeld. Das ist auch irgendwie ganz schön aufregend. Und dann beginnt für mich die Phase 1.
Spannend. Dann sind wir gerade zu einem ganz, ganz frischen und krassen Zeitpunkt drin, finde ich, dass wir genau darüber sprechen. Weil dann erheben sich ja auch ein Stück weit die Fragen wie, Wie hast du deinen ersten Kunden gewonnen? Darüber können wir dann ja quasi noch nicht so richtig sprechen. Aber du wirst ja sicherlich einen Plan gemacht haben. Deswegen lass uns über deinen Plan sprechen, weil du hast vorhin selber gesagt, Stress haben wir im Grunde genommen alle mal irgendwann im Leben und nicht alle brauchen vielleicht unbedingt Hilfe dabei. Aber wenn ich mir so ein paar Sätze vor Augen führe, die du schon gesagt hast, oder beispielsweise auch auf deine Website gehe und ich zitiere, dort schreibst du, Hustle ist kein Badge of Honor. Ich finde es einen sehr, sehr schönen Satz, weil über den kann man länger nachdenken. Und der gibt einem so ein bisschen Gefühl davon, welche Menschen du ansprechen möchtest. Liege ich da richtig, dass du tatsächlich genau die Menschen ansprechen möchtest, die du selber ja quasi auch darstellst, also Menschen, die sich selbstständig machen, die etwas gründen, oder ist meine Theorie etwas daneben?
Nee, absolut richtig. Also ich spreche hauptsächlich High-Performer an, wie ich sie nenne, aber wer sind jetzt High-Performer? Menschen, die halt einen höheren vom Basis, ne? Es gibt ja beim Stress spricht man auch so von Basisstress und Menschen, die beruflich, privat einen höheren Basisstress haben als vielleicht die Mehrheit unserer Gesellschaft. Das sind Gründer, das sind Selbstständige, das sind Führungskräfte tatsächlich auch. Also Menschen, die einfach so ein bisschen mehr aus dem Leben oder vom Leben wollen, die driven sind, einfach immer so ein bisschen mehr zu machen und dementsprechend halt einfach eben schon von der Basis aus eine ganz andere Voraussetzung mit sich bringen. Gleichermaßen, aber auch deswegen dieses Thema Leistungsfähigkeit und jetzt nicht bewusst Stresscoach, aber auch eben sagen, okay, ich weiß, dass ich es auch leisten kann. Ich brauche halt nur die richtigen Bedingungen und möchte daran halt arbeiten, wie ich mir die schaffen kann. Weil mir ganz wichtig war, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die gesund sind. Gerade im Coaching, gerade wenn man auch so dieses Thema Mental Health, Stress, ne, Leistungsfähigkeit und die Geschichten angeht, im Coaching muss man ganz doll aufpassen, wo ist meine Grenze zur Therapie und wo darf ich wirklich coachen. Und mir war halt wirklich wichtig zu sagen, okay, mir ist wichtig, dass ich mit Menschen arbeite, die feststellen, ich kann noch mehr, ich könnte mich noch leichter fühlen, es könnte alles ein bisschen mehr im Flow sein, als es vielleicht gerade ist. Aber ich bringe erstmal eine Voraussetzung mit, dass ich jetzt nicht gerade aus dem Burnout komme oder eben kurz vor einer depressiven Stimmung irgendwie oder Phase mich befinde, weil das ist etwas, was ich selber empfunden habe, wo ich rauskomme, wo ich also ganz viel mich committen kann, aber wo ich konkret sage, dafür habe ich nicht die Expertise. Da können wir sehr viel kaputt machen, auch als Coaches. Es ist ein Therapiebereich, sondern mir geht es darum, Menschen, die sagen, hey, ich möchte einfach, schwierig, was ich jetzt sage, weil ich immer sage, wir wollen nicht höher, weiter, schneller, besser, aber ich möchte einfach ein bisschen leichter das absolvieren, was ich gerade mache und möchte gucken, wie ich das, was ich gerade mache, in dem Workload, wie ich ihn gerade veranstalte, wie ich das auch weiterhin machen kann, ohne irgendwann krank zu werden und ohne irgendwann in dieses Burnout zu rutschen, sondern wirklich gesund leistungsfähig zu bleiben. Und gesund leistungsfähig sind wir halt nur langfristig.
Sehr spannend und ich bin froh, dass sich meine Theorie dann ein Stück weit bewahrheitet hat, die ich gerade aufgestellt habe. Und dahingehend, du hast ja jetzt Zeit gehabt, dich damit zu beschäftigen. Wie möchtest du gerade diese Zielgruppe ansprechen? Was ist da dein Plan?
Die Sichtbarkeit auf den sozialen Medien beispielsweise. Also ich habe angefangen, seit Monaten regelmäßig auf LinkedIn einerseits auch Inhalte zu liefern, also wirklich Studien zu zeigen, Evidenzen zu zeigen, ein bisschen zu provozieren und auch deutlich zu machen, hey, vieles, was wir erleben und als normal abstufen, also das, was ich vorhin zum Beispiel sagte, das Thema Brain Fog, viele denken ja schon, ach, das ist normal, hätte ich immer was vergessen und es ist absolut nicht normal und ist auch nicht gesund, also damit einfach mal aufzuräumen und zu erklären, was steckt eigentlich dahinter. Und gleichermaßen aber auch meine persönliche Geschichte zu erzählen und damit halt Verbindung aufzubauen und zu sagen, hey, ich habe das nicht irgendwie mal in einem Buch nur gelesen, sondern tatsächlich weiß ich, wie ihr euch fühlen könnt und ich weiß aber auch, wie es daraus geht. Das ist das eine. Das mache ich einmal auf LinkedIn. Da spreche ich halt hauptsächlich eben so die selbstständigen Führungskräfte und Unternehmen an, weil ich halt ganz dolle finde, dass wir auch unsere Unternehmenskulturen verändern müssen, um langfristig leistungsfähig zu sein. Natürlich hat eine Führungskraft eine andere Herausforderung als ein Selbstständiger, weil wir einfach schon mal ganz andere Aufgaben haben, ganz andere Prioritäten mit ganz anderen Glaubenssätzen und Selbstwerten und so weiter arbeiten müssen. Und nichtsdestotrotz haben wir ja auch viel gesellschaftlich, die meisten sind festangestellt im Vergleich zu Selbstständigen. Und wir können langfristig nur gesund leistungsfähig sein, wenn wir auch in einem Arbeitsumfeld sind, das zu uns passt und das uns nicht krank macht. Und deswegen gehe ich da auch an die Unternehmen ran. Auf Social Media, Instagram spreche ich zum Beispiel viel erstmal über meinen eigenen Werdegang und spreche viel mehr dann eben Gründer an, Selbstständige und Einzelpersonen. Dann gehe ich halt auch auf Events und Veranstaltungen. Morgen bin ich zum Beispiel auf The Voices, dass ich da einfach auch mit den richtigen Personen in den Kontakt komme, hauptsächlich mit HR-Personen oder eben den Selbstständigen, die ja viel auf diesen Events rumspringen. Ich hoffe, dass ich auf anderen Medien, so wie mit euch jetzt, sprechen darf und in die Welt tragen darf, was meine Vision ist und wie wir anders alle noch miteinander irgendwie besser leben, arbeiten, denken können. Ich habe letzte Woche einen Artikel veröffentlichen dürfen im Transformationsmagazin. Also ich versuche einfach erstmal Awareness zu schaffen dafür, dass es relevant ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich auch erfahre, obwohl jeder nachvollziehen kann, ihr habt ja auch gleich gesagt, okay, wir haben nochmal die eine oder andere Frage auch auf persönlicher Ebene. Jeder kann sich damit identifizieren und trotzdem ist das irgendwie noch ein Tabuthema. Also wir trauen uns selten zu sagen, hey, es ist gerade einfach viel oder ich bin heute neben der Spur, mir geht's gerade nicht so gut oder so weiter. Und gerade Selbstständige noch eher, die sind offener damit, weil es irgendwie mehr auch zum Tonus gehört, sich authentisch zu zeigen, Verbindungen aufzubauen, weil wir gerade in dieser Branche, in Startups wissen, wir können nur mit einem guten Netzwerk uns wirklich etwas aufbauen. Also Netzwerk entsteht durch Verbindung, durch Vertrauen, also sind wir auch bereiter, mal offener darüber zu reden, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Aber auch da neigen wir viel davor, darüber, uns nicht zu trauen, darüber zu sprechen, was nicht so gut läuft, weil dann oft der Gedanke kommt, das merke ich immer wieder, wenn ich mit Selbstständigen, mit Gründern spreche, aber dann denken ja viele, mein Produkt funktioniert nicht, meine Dienstleistung funktioniert nicht. Wenn ich jetzt quasi zeige, dass irgendwie eine Schwäche zeige, dann haben vielleicht potenzielle Klienten, Kunden, vielleicht auch VCs oder sowas, denken dann, ich bin nicht gut in dem, was ich mache, also erzähle ich nur von den Erfolgen. Und im Unternehmen ist oft dann dieses Thema, ich habe Angst, dass ich gekündigt werde, wenn ich nicht so performe. Also da steckt hinter diesem Thema ganz, ganz viel Angst vor Ablehnung. Und deswegen ist es dann doch leider noch viel ein Tabuthema. Mir ist wichtig, damit aufzuräumen, zu sagen, es geht uns allen gleich. Und wir müssen und dürfen darüber reden und gleichermaßen auch damit aufzuräumen, dass Stress zu haben nicht bedeutet, dass wir schwach sind oder dass wir nicht genügen, sondern dass es ein ganz, ganz normales biologisches Muster und Signal ist, weil wir uns, glaube ich, nach meiner Ansicht auch viel zu sehr damit identifizieren. Ich habe Stress, also genüge ich nicht oder ich mache was falsch. Dass es aber vielleicht einfach mal ein Systemthema ist, dass ich mich in einer falschen Umgebung befinde, dass ich vielleicht falsche Routinen habe und das einfach nur ein Symptom ist, und der Auslöser woanders steckt und nicht in mir, in der Person. Das haben wir auch noch nicht so drin. Und deswegen versuche ich gerade erstmal die Zeit mit dem Gründerzuschuss, der mir jetzt auch tatsächlich eben diesen kleinen Puffer gibt, erstmal damit aufzuräumen, zu sagen, hey, das ist meine Ansicht. Bitte lasst uns darüber reden. Es gibt hier Möglichkeiten und das, was ihr empfindet, permanente Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Brain Fog, Verdauungsprobleme, Schlafprobleme, die haben alle die ein und, also, ist sehr generisch gesagt, aber wenn ich jetzt sage, die haben alle einen und denselben Ursprung. Natürlich gibt es auch individuelle Herausforderungen, dass es Menschen gibt, die Erkrankungen haben, die dann dahinter stecken. Also bitte nicht falsch verstehen, wenn mir jetzt jemand zuhört. Aber meistens können die den Hintergrund haben, Stress. Und dass man da erstmal rangehen darf, ich glaube, da braucht es auch ganz viel Aufklärung, ganz viel Offenheit. Und das versuche ich jetzt gerade, indem ich nach außen gehe und versuche, meine Mission und Vision zu teilen, um dann darüber hin auch die ersten Kontakte zu finden, wenn man sich darüber ausgetauscht und sagen, hey, gibt es nicht die Möglichkeit, dass ich in eurem Unternehmen spreche? Und du sagtest vorhin, wie ich meinen ersten Kunden gewinne, denn tatsächlich den ersten Auftrag habe ich so genau schon generieren können. Durch die Aufträge, durch Kommentare, dann über LinkedIn in eine DM geslidet, mich mit einer Führungskraft aus einem Bankensektor in Süddeutschland einmal ausgetauscht und gesagt, hey, kann ich mal mit dir sprechen? Wie geht's dir eigentlich? Wie gehst du damit um? Und da sind drei wundervolle Telefonate draus entstanden, aus denen ich für mich ganz viel mitnehmen konnte, auch wie ich meinen Inhalt des Coachings aufbaue und ist das, was ich dort anbieten möchte, wirklich in der Reihenfolge in Ordnung. Und gleichermaßen habe ich dadurch indirekt gezeigt, durch meine Fragen auch, wie ich arbeite. Und dann kam irgendwann die Frage, hast du nicht mal Lust, vorbeizukommen? Und da werde ich dann eine Keynote-Reihe halten. zum Thema Stressmanagement, Themen, die aufeinander aufbauen. Also erst zu erklären, was ist Stress überhaupt, und dann auch ins Positive zu gehen. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über Stress gesprochen, was erstmal noch negativ konnotiert ist. Lass uns mal darüber sprechen, wie ihr Energie bekommt und was gehört alles dazu. Und ich hoffe, dass ich auch die nächsten Aufträge so noch weiter generieren darf.
Ja, erstmal Glückwunsch zu diesem Auftrag und alles, was daraus noch dann weiter entsteht. Bevor wir, weil da stecken jetzt schon wieder so viele Fragen auch drin, bevor wir nochmal tiefer in das Thema mentale Gesundheit, Stressmanagement reintauchen, lass uns noch einmal für die ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht noch nicht dieses Geschäftsmodell Coach an sich noch nicht so verstehen, würde ich einmal gerne nochmal so ein bisschen da reingehen und klären, wie läuft also die Zusammenarbeit jetzt zum Beispiel mit dir ab, wenn ich mich bei dir melde als Kunde, wie berechnet man das, so Coach zu sein? Wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus?
Kannst du die Frage noch mal ein bisschen anders formulieren, weil du jetzt gerade sagst, Geschäftsmodell, vorher war es ja, glaube ich, der Prozess des Coachings, ne?
Genau, also wir können das auch gerne so ein bisschen zusammenführen. Ich glaube, dann erklärt sich wahrscheinlich, wie das Ganze funktioniert. Also nehmen wir uns mal mit, wie, wenn ich jetzt als potenzieller Kunde auf dich zugehe, was sind da so die ersten Schritte, die man da zusammengeht?
Ja. Ja, ist eine schöne Frage. Also erstmal gibt's immer ein Kennenlerngespräch, dass wir, ich nehme ja eine halbe Stunde, ist eigentlich immer so geplant, aber es gab auch schon Momente, wo ich eine Stunde mit einer potenziellen Klientin gesprochen habe. Weil mir wichtig ist, Coaching funktioniert nur, wenn man annimmt, was die Person gegenüber sagt. Also wenn man mir quasi zuhört und wenn man auch merkt, okay, ich möchte die Tipps oder die Fragen, die ich stelle, darum möchte ich drauf antworten. Also Coaching ist nur erfolgreich, wenn es wirklich eine Vertrauensbasis gibt und man so ehrlich wie nur absolut möglich zu sich selbst sein kann und das halt auch ausspricht, sodass ich dann den Spiegel bilden kann. Und deswegen gibt es immer erst ein Kennenlerngespräch, das ist kostenfrei, das ist unverbindlich, das ist super wichtig, wo ich erstmal erzähle, wer bin ich, wie gehe ich ran an die ganze Sache, mir dann von der Klientin oder dem Klienten anhöre, okay, wie ist denn deine Situation? Also kann ich wirklich helfen? Traue ich mir das auch zu? Was beschäftigt dich? Warum möchtest du jetzt gerade zum Beispiel ins Stresskompetenz-Coaching? Und dann schauen wir so ein bisschen beide Seiten, passt das? Möchten wir miteinander arbeiten? Ist eine Vertrauensebene da und kann das funktionieren? Und danach, wenn es eine Zustimmung gibt, beginnt der ganze Coaching-Prozess. Das ist bei mir, ich habe jetzt ein Programm erstellt, wo wir in 7 Sessions das ganze Thema durchgehen. Man muss aber auch dazu sagen, von so reinen Coaching-Programmen, wie sie auf dem Markt existieren, halte ich nur bedingt etwas. Das bedeutet, das ist jetzt ein Ansatzpunkt, wenn man irgendwo mehr Zeit braucht oder auch weniger Zeit, ist das immer nachjustierbar. Weil Coaching ja unfassbar individuell ist, wie jeder Körper, wie jede Lebenssituation und jede Umgebung ja auch. Das bedeutet, angesetzt sind immer erstmal 7 Sessions. Im Stresskompetenz-Coaching geht das zum Beispiel durch 3 Phasen durch. Also die ersten 3 Sessions gehe ich überhaupt erstmal durch. Was heißt Stress für dich? Also was sind deine Triggerpunkte? Was sind deine inneren Antreiber und Muster? Wo erlebst du Stress? In welchen Situationen? Wo erlebst du das körperlich? Wie sind deine Lebensweisen? Also ich fragte auch viele, es gibt ein Workbook, wo man auch selber nochmal Fragen beantworten kann. Ich gebe zwischendurch Hausaufgaben auch mal zu beobachten, weil viele haben dieses Gefühl gar nicht. Wenn ich frage, wo empfindest du gerade Stress, dann gucken mich ganz viele an. Weiß ich nicht, im ganzen Alltag. Und wenn ich sage, wo spürst du das denn? Also atmest du kurzweilig nur in die Brust rein oder sind deine Schultern angespannt? Hast du Augenzucken? Also ne, da gibt's ja unfassbar viele Symptome und ganz, ganz viele können das gar nicht sagen. Das heißt, die ersten 3 Sessions sind auch so ein bisschen nebenbei zwischen den Sessions zur Selbstbeobachtung. Und dann gucken wir uns an, wie ernährst du dich? Wie schläfst du? Wie ist dein Berufsumfeld? Was sind deine Ziele, Wünsche und eben die inneren Antreiber? Und wenn wir dann ein komplettes Stressverständnis bekommen haben, dort räume ich auch nochmal kurz auf, was ist Stress? Da gehen wir nochmal so ein bisschen darin ein, okay, was passiert im Körper? Da kann man dann auch schon die ersten Verbindungspunkte zu der Selbstbeobachtung sehen. Und die ersten 3 Sessions sind wirklich dazu da, zu sagen, okay, ich räume mit dem Paradigma, Stress hat mit mir zu tun, erstmal auf und ich verstehe, was Stress in meinem Körper macht, was die Auslöser sind und kann dann, also weil erst wenn ich dieses Verständnis habe, kann ich dann wirklich anfangen, damit zu arbeiten. In der 4. Session, das ist dann Phase 2, geht es ein bisschen darum, die Definition neu zu klären. Also ich frage sehr, sehr gerne, wenn ich in Gespräche gehe, das würde ich total schön finden, wenn ihr das nachher auch nochmal beantworten würdest mir. Ich frage super gerne, wie ihr wie mein Gegenüber Leistungsfähigkeit definiert. Und ganz oft kommen irgendwelche harten KPIs. Und in dieser Phase 2, in dieser vierten Session, geht es darum, eine eigene Definition für Leistungsfähigkeit zu definieren und kognitiv umzuwandeln. Zu sagen, okay, wann bin ich leistungsfähig? Wann wärst du denn wirklich glücklich und hast du das Gefühl, dass du was geleistet hast? Lass uns das definieren, lass uns neue Ziele setzen. Und dann in der dritten Phase, in den letzten 3 Sessions, dann eben reinzugehen und sagen, okay, und jetzt schauen wir, weil Stress ist überhaupt nicht schlecht. Stress brauchen wir auch mal. Wichtig ist nur, dass wir von dem Stress wieder runterkommen und keinen dauerhaften Stress haben. Jetzt finden wir gemeinsam individuell deine Regulationsmechanismen. Da schaue ich mir mit dem Klienten an, okay, was bist du für ein Regulationstyp? Dadurch, dass wir auch wissen, welche Auslöser für Stress es gibt, können wir auch schauen, okay, in welchen Situationen passt vielleicht welcher Mechanismus? Denn es ist nicht immer nur, bitte meditiere jeden Morgen oder gehöre plötzlich zum 5 AM Club an oder geh doch bitte irgendwie jeden Tag zum Yoga, sondern es ist ganz unterschiedlich. Mal ist es das Buchlesen auf der Couch, mal ist es tatsächlich High-Intensity-Training, sich mal total auszupowern und diese Emotionen, die sich angestaut haben, auch mal rauszulassen. Also das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und das ist halt so individuell, dass es in den letzten 3 Phasen darum geht, eine eigene Strategie für sich aufzubauen.
Ja, super, danke dir. Da steckt einiges drin, wo wir jetzt nochmal anknüpfen könnten. Ich würde da, weil du hast es auch gerade gesagt, es ist immer sehr individuell, logisch. Jeder hat andere Lebensumstände und so weiter. Aber ich würde gerne auch für unsere ZuhörerInnen und für uns natürlich auch gerne, vielleicht kannst du so ein paar Anhaltspunkte geben, wie jeder für sich vielleicht auch im Alltag so ein bisschen sich auf die, also so ein bisschen ergründen kann. Wo kommt der Stress her? Wie kann ich damit umgehen? Oder wie kann ich das Ganze etwas angenehmer gestalten oder halt so gestalten, dass es mir danach besser geht?
Ja, voll die wichtige Frage und auch voll schön. Selbstbeobachtung ist der eine Schritt. Selbstbeobachtung und auch Fremdbeobachtung bedeutet, dass man konkret mal hinschaut und vielleicht sich zum Beispiel auch aufschreibt. Also dieses Journaling ist an der Stelle doch ganz, ganz schön, um eine Erkenntnis über sich selber zu gewinnen, zu sagen, okay, wann fühle ich mich denn eigentlich gestresst? Das mal aufzuschreiben. Und dann kann man, wenn man das auf eine Weile macht, auch Muster vielleicht erkennen, zu sagen, okay, das ist immer im Job oder es ist immer, wenn ich schlecht geschlafen habe. Einfach mal so ein bisschen wie so eine Art eigenen Tracker mitzuführen, zu sagen, wie schlafe ich, wann bin ich mit wem unterwegs oder beziehungsweise habe Kontakt, weil das nämlich auch nicht bedeutet, hey, ich habe Stress immer nur im Job. Okay, wann denn genau? In einem Meeting, in einer bestimmten Aufgabe, mit welcher Person? Sind es vielleicht auch, bei uns Frauen muss man wirklich auch sagen, ist es vielleicht auch eine gewisse Zyklusphase? Ist es vielleicht eine gewisse Lebensphase? Also, dass man sowas einfach mal so ein bisschen über die Zeit einfach neutral aufschreibt. Und ganz wichtig ist hier wirklich bewertungsfrei und neutral einfach als Erkenntnis, Gewinnung, sich das zu notieren und gleichermaßen auch nahes Umfeld fragen. Also auch mal fragen, hey, wie nehmt ihr mich denn eigentlich gerade wahr? Den Partner, die Partnerin, die beste Freundin, die Familie, weil manches fällt einem selber gar nicht auf, sondern wirklich zu sagen, hey, wie sieht meine Haut gerade aus? Strahlig. Hast du das Gefühl, dass ich gerade ausgeglichen bin oder in Phasen, wo das halt nicht der Fall ist? Woran könnte das vielleicht liegen und wie nimmst du mich denn gerade wahr? Was gibt es für Themen, über die ich immer wieder rede, die durchkommen? Oder vielleicht auch, was gibt es für Themen, in denen ich plötzlich zumache? Also wenn jemand, ein Mensch, der uns sehr nahe steht, der uns vielleicht auch liebt, also es kann aber eben Zuneigung einfach sein, beispielsweise ein Workbody oder der Co-Founder oder whatever, wirklich auch zu sagen, okay, gibt es Momente, wo du Themen ansprichst, wo du merkst, dass ich zumache, dass mein Körper sich versteift, dass ich abwinde, dass ich zickig werde. Das sind ja auch schon so Indizien darauf, okay, steckt vielleicht ein Trigger dahinter, da ist irgendwas, was gerade jetzt thematisch nicht so passt und wo das System, wo das Nervensystem sagt, Stopp, Gefahr, hier muss ich irgendwie in den Alarmmodus schalten. Das sind Optionen, wie man erstmal vielleicht auch so ergründen kann, was liegt bei mir vor. Ich schicke da mal auch auf Fragebögen rum oder habe eben verschiedene Checklisten und Fragebögen, die ich auch durchgehe. Aber das ist so das Allereinfachste, was man bei sich selber machen kann. Beobachten Und damit man es nicht vergisst, weil man halt jeden Tag ja seine eigene Weltansicht und Perspektive hat und auch gerne ausselektiert, was komplett normal vom Gehirn ist, wirklich auch zu sagen, schreib es auf, damit wir eben neutral bewerten können und nicht das Ganze in einem anderen Licht sehen. Das, was gestern sich schlimm anfühlte, heute schon wieder die Welt in Ordnung ist, weil ich besser geschlafen habe oder der Partner hat mir ein Kompliment gemacht und schon sieht die Welt wieder rosa aus. Dann vergesse ich, das war doch gestern doch nicht so schlimm, wirklich einfach mal aufschreiben, ganz wertneutral. Und wenn es darum geht, seine eigene Regulation zu finden, wenn ich herausgefunden habe, schon zumindest ein Gefühl vielleicht dafür habe, wo kommt das her, explorieren, ausprobieren, mach mal verschiedene Sportarten, mach mal ganz bewusst etwas anders als sonst. Probier mal nach einem stressigen Tag aus, statt zu Netflix zu greifen, ein Buch zu lesen. Und dann probiert man, das macht man mal eine Woche. Und in der nächsten Woche geht man mal spazieren. Ne, und sagt irgendwie, keine Ahnung, schnappt sich den Hund oder eben den Lebenspartner und sagt so, komm, und jetzt möchte ich heute einfach mal eine Viertelstunde um den Block gehen. Oder wenn das nicht passt, eine Freundin anrufen und zu sagen, ey, dann eine Woche mal einfach Co-Regulation, persönlich treffen übers Telefon und sagen, darf ich mal einfach mit dir drüber sprechen oder mich auskotzen oder erzähl mir doch, was Schönes bei dir im Leben ist, einfach das zu probieren. Und dann probiert man mehrere Versionen aus. Man probiert mal aus, was macht das, wenn ich anders esse. Wenn ich beispielsweise ein bisschen früher esse, ist mein Schlaf dann erholt, da fühle ich mich dann vielleicht auch morgen schon energetischer. Also einfach ein bisschen rumprobieren und dann schauen, was fühlt sich gut an. Und da wirklich immer aufs eigene Bauchgefühl hören. Nicht das darauf, was was irgendein Tracker sagt oder was irgendeine Methodik sagt oder irgendjemand wieder auf Social Media erklärt, sondern wirklich, was fühlt sich für mich stimmig an und was funktioniert für mich. Ausprobieren. Freude am Ausprobieren haben.
Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ne? Also
deswegen bin ich ja da im Coaching, um das zu unterstützen.
Genau, weil ich glaube, man ist so in seinem Alltag gefangen. Also ich kenne das auch. Ich habe auch jetzt mal eine Zeit lang gejournalt. Dann habe ich es mal wieder, was heißt vergessen? Ja, man ist dann wieder so in seinem Doing drin, dass man es dann halt wieder irgendwie vergisst. Es geht wieder unter. Und da auch so eine gewisse Disziplin zu haben, das halt auch mal durchzuziehen und sich wirklich damit zu beschäftigen und das nicht so abzutun, ja, ist halt gerade einfach eine Zeit, die was stressiger ist. Aber die Zeit geht dann halt nicht eine Woche, sondern das geht dann ein paar Monate, ein paar Jahre und dann wundert man sich, warum man so ausgebrannt ist.
Darf ich ganz kurz da rein, ja. Gedanklich, weil zwei Gedanken, die mir gerade kommen zu dem, was du sagst. Einerseits, wichtig ist natürlich immer, ist der Stress langfristig. Also es ist auch total in Ordnung, dass wir mal einen stressigen Tag oder eine blöde Woche haben oder so. Also das fand ich gerade super wichtig, was du gesagt hast. Auch man darf auch mal akzeptieren, dass Dinge einfach ein bisschen wilder sind. Die Frage ist halt nur, wie lange hält das Ganze an? Und tatsächlich ist deswegen, wie du gerade sagst, weil es im Alltag so schwierig ist, dran zu bleiben, tatsächlich auch Coaching immer ganz spannend, weil man dieses Commitment hat. Man hat einmal wirklich für sich gesagt, man hat auch eine finanzielle Investition getätigt. Also möchte ich jetzt natürlich auch Mehrwert daraus haben. Und es gibt jemanden, der liebevoll eincheckt und sagt, hey, guck mal, du hast irgendwie die Checkliste noch nicht rumgeschickt, woran liegt's denn? Und der einem mit einem selber auch nochmal überlegt, okay, können wir vielleicht gewisse Gewohnheiten einbauen? Wann passt Journaling für dich besonders gut und kann ich dir nochmal was abnehmen? Man hat einfach so ein bisschen eine Unterstützung und ist nicht alleine damit und man unterschätzt, was für eine unfassbare Wirkung das hat, das Gefühl zu haben, man hat Unterstützung und man Rücken halt. Und es muss auch nicht immer ein Coach sein. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur, ich nenne es immer so ein Commitment-Buddy, dass man halt wirklich sagt, hey, ihr beide, ich schicke dir Freitagabend, habe ich Bock, kann ich dich 5 Minuten anrufen, einfach so einen Wochen-Checkout machen und dir einfach mal kurz erzählen, was hat mich diese Woche beschäftigt, was hat mich weiterentwickelt und was hat sich gut angefühlt. Also das, ne, oder auch, keine Ahnung, mit der Partnerin eben am Ende zu sagen, hey, lass uns vielleicht doch sonntags einfach mal kurz sprechen, beim Frühstück, beim Brunch, es muss ja auch nicht immer so ein festes Meeting sein und sich nicht so schwer anfühlen, aber wenn wir sonntags eh mit dem Hund lange draußen sind oder immer eine Tradition haben, länger brunchen oder whatever, können wir dabei nicht einfach immer mal so ein bisschen sprechen und kann ich dir mal erzählen, wie meine Woche war? Also das hilft halt auch schon unfassbar, einfach in dem Alltag dran zu bleiben. Und wichtig ist dabei, es muss aber auch Spaß machen. Also verbinde das mit einer Sache, die dir Freude macht. Weil dieses, hey, wir müssen immer noch journalen und ich muss dies und jenes noch, ist ja genau das Entgegengesetzte dem, was wir erreichen wollen. Weil oft ist nämlich Stressmanagement gar nicht noch was zu machen, sondern mal was zu reduzieren und mal ganz bewusst zu sagen, was kann ich weglassen. Und vielleicht ist dann Stressmanagement manchmal auch eben nicht zu journalen. Klar, eine gewisse Zeit muss ich das vielleicht mal machen, um für mich herauszufinden, wo ich stehe. Aber das dann auch wieder sein zu lassen. Ich dich da unterbrochen, es tut mir leid.
Das ist gut. Nee, das war gut, dass du da nochmal reingegangen bist. Und halt auch gezeigt hast, dass es halt gut ist, dass es halt dann Leute gibt, wie dich zum Beispiel, die halt dann da reingehen und die Leute halt auch noch begleiten. Und halt auch mal nachfragen, woran liegt's, warum, ne, wo können wir jetzt hier ansetzen, warum hast du vielleicht noch nicht das ausgefüllt gehabt, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist wichtig, da jemanden an der Seite zu haben, ob das jetzt ein Coach ist, ob das die Partnerin ist, der Partner, wie auch immer.
Absolut. Deswegen finde ich zum Beispiel Co-Gründen auch unfassbar toll oder wie ihr es jetzt mit dem Podcast macht, auch Co-Hosting. Wenn ich jemanden nahestehe, der auch weiß, was meine Vision ist, wie ich ticke und man eine gewisse Vertrauensverhältnis hat, dann ist ja auch das Schöne an Freundschaft, an Verbindung im Business, an einer Liebesbeziehung, dass jemand erkennt, wie es einem geht und das auch mal zurückspiegeln kann. Ne? Und auch mal, also dann brauche ich vielleicht gar nicht immer journalen, wenn ich mal jetzt darauf kurz rumreiten möchte, sondern dann kann man auch untereinander sagen, hey, Jonas, ich stelle gerade fest, irgendwie bist du zurzeit so ein bisschen fahrig, was ist denn los? Darf ich dir helfen irgendwie? Und das ist ja auch unfassbar schön, dass man das dann hat. Also eben, wie du selber sagst, es muss nicht immer ein Coach, ein Therapeut oder wie auch immer sein. Das kann manchmal einfach eine unfassbar aufmerksame Führungskraft sein und eine Chefin, es kann der Co-Gründer sein, es kann die Partnerin, die beste Freundin sein. Aber deswegen finde ich umso wichtiger, dass wir gerade im Berufsfeld auch wirklich sinnvoll miteinander arbeiten auf einer Vertrauensebene, weil nur dann kann das auch passieren. Wenn wir wie Maschinen durch die Gegend laufen und uns gar nicht trauen zu zeigen, dass was los ist, dann kann natürlich der Spiegel uns auch weniger zurückzeigen.
Ja, und das mit Sicherheit gleichzeitig nochmal der Aufruf, Aufmerksamkeit walten zu lassen und an seine Mitmenschen zu denken und auch da sich vielleicht mal zu trauen, die eine oder andere Frage zu stellen, die vielleicht nicht täglich gefragt wird, aber die dann absolut eine Wertigkeit mit sich bringen kann. Mir war noch ein LinkedIn-Post von dir hängen geblieben, Therese, wo du geschrieben hast, es geht so in die Richtung Goldfisch, dass heutige Berufstätige 47 Sekunden aufmerksam sind, bevor sie ihre Arbeit unterbrechen. Und bevor wir jetzt so ein Stück weit den Inhalt und das Thema verlassen und wieder so ein Stück weit hin zur Gründung rübergehen, wollte ich das nochmal ansprechen und dich ganz konkret fragen, was ist aus deiner Perspektive der Grund, weshalb das so ist, dass wir so kurz nur noch Aufmerksamkeitsspannen haben? Ich glaube, so ein paar Antworten sind irgendwie erwartbar, Social Media und Digitalität, aber gibt es dazu noch anderes und wie kann ich selber vielleicht auch verhindern, dass genau das passiert?
Ich glaube, es hat zwei Säulen. Wenn man tiefer reingeht, sicherlich noch mehr, aber so als kurze Antwort zwei Säulen. Das ist das eine, was du gerade ansprachst, dass wir einfach wirklich in einer Welt leben, wo wir viel mehr Informationen in kurzer Zeit bekommen, ob wir nur wollen oder nicht, mal unabhängig auch davon, dass ne, Instagram, TikTok irgendwie so die 30 bis 45 Sekunden, da haben wir die Zahl dann auch schon wieder, einfach snackable Content, wie es immer wieder heißt und was es da alles für Begriffe gibt, wo wir einfach in kürzester Zeit aufmerksam nur sein müssen und dann zum nächsten springen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein großes Thema ist. Es könnte man als Gegenargument geben, es gibt ja auch Podcasts von einer Stunde und anderthalb und es gibt dicke Bücher und so weiter. Klar, auch diese medialen Themen gibt es. Aber wenn man mal überlegt, im 17. Jahrhundert hat eine New York Times so viele Informationen beinhaltet, wie heute ein Mensch an einem Tag bekommt. Also die haben damals quasi an einem Leben so viel andersrum. Im 17. Jahrhundert haben quasi in einem Leben so viel Information bekommen, wie die New York Times heute an einem Tag beinhaltet. Wenn man das mal wirklich sich bewusst macht, dass wir täglich mit den Informationen von einem Menschen aus dem 17. Jahrhundert für das ganze Leben uns miteinander verbinden, dann zeigt das schon, wie viel tagtäglich auf uns einprasselt. Und unser Nervensystem ist noch gar nicht so weit. Unser Nervensystem steckt noch im 17. Jahrhundert. Das heißt, es ist ganz, ganz klar, dass wir irgendwann ausbrennen und irgendwann das System sagt, es reicht, es ist mir zu viel und dann das symptomatisch zeigt, das ist das eine. Und das andere aber, glaube ich, ehrlicherweise auch ein bisschen Verdrängung. Es ist natürlich auch schön, immer wieder einen neuen Reiz zu bekommen, irgendwie Dopamin zu haben und vielleicht nicht hinschauen zu müssen, was gerade nicht so gut läuft, weil du hast gerade auch angesprochen, den Mut zu haben, meine unangenehme Frage zu stellen. Ich muss aber auch selber den Mut haben, hinzuschauen und anzunehmen, was ich dort vielleicht sehe. Und wenn ich das mache, dann muss ich ja irgendwie auch wahrscheinlich tätig werden. Und das braucht wieder irgendwie Energie, Gewohnheiten verändern. Und das wollen die meisten nicht. Oder beziehungsweise ist auch unser Nervensystem auch daraus ausgelegt, natürlich Energie zu sparen. Und Veränderung ist nicht gerade das, was dann irgendwie Energie spart. Also es braucht einfach ganz viel Kraft. Es braucht Zeit, es braucht Willen, es braucht Mut, hinzuschauen. Und eben sich selber und anderen mal einzugestehen, dass vielleicht irgendwo auch so ein kleiner blinder Fleck vorhanden ist und irgendwas nicht perfekt ist. Und in einer Welt, wo wir so viel Angebote haben, wo es so viel Jobs gibt, Konkurrenten gibt, Freunde, Partner und so weiter, hat man natürlich, wir sind denn doch auch Herdentiere. Wir möchten nicht alleine sein. Also möchten wir natürlich nicht abgelehnt werden. Also zeigen wir uns stets von der besten Seite. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch mit reinspielt, dass wir so kurz aufmerksam sind, weil, ist halt Ablenkung von dem, was vielleicht da ist und was sich nicht so gut anfühlt.
Ja, danke für den Einblick. Waren tatsächlich noch Perspektiven dabei, an die ich noch nicht gedacht habe. Insofern war es genau richtig, die Frage zu stellen. und auch wenn du jetzt natürlich mit deiner Gründung noch relativ frisch bist. Klar, du hast auch schon mal gegründet, hast also ein Stück weit Erfahrungswerte auf dem Level. Sehen wir immer mal wieder, und das ist ja, glaube ich, auch so ein spannendes Thema, dass es Menschen gibt, die Ideen haben, die genau diese Energie mitbringen, etwas gründen zu wollen, aber sich vielleicht nicht trauen oder nicht in die Umsetzung kommen. Was würdest du aus deiner Perspektive diesen Menschen mit an die Hand geben?
Wow, das ist eine richtig schöne Frage, die unfassbar komplex ist.
Du darfst sie gerne einfach beantworten.
Ich glaube, sich wirklich trauen, den Mut zu haben, auch zu scheitern und zu sagen, hey, wenn das eine Sache ist, eine Idee ist, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht, dann probier es einfach. Dann geht es vielleicht gar nicht immer darum, und das ist das, was ich aus meiner ersten Gründung mitgenommen habe, auch wenn es mir immer noch wehtut, dass ich nicht mehr Teil dieser Firma bin. Aber es geht vielleicht gar nicht immer darum, erfolgreich zu sein und irgendwie verkünden zu können, das nächste Unicorn gebildet zu haben, sondern wenn man in dem Gründungsprozess, was auch immer das ist, Freude empfindet, sich gut fühlt, dann sind wir wieder beim Thema Leistungsfähigkeit. Dann habe ich natürlich auch eine andere Energie und dann bin ich gesund. Dann do it. Geh immer dazu und Dinge können scheitern. Aber wenn man scheitert, nimmt man immer was mit und lernt auch irgendwas, was einem beim nächsten Mal hilft. Also ich glaube, dass ich gerade ganz, ganz anders an meine Gründung jetzt rangehe, auch wenn es natürlich ein anderes Thema ist. Beim ersten Mal war es ein Produkt, jetzt ist es eine Dienstleistung. Das ist natürlich schon ein ganz anderes. Wir hatten vorhin, Jonas hatte die Frage nach dem Geschäftsmodell gestellt. Und trotzdem nehme ich Herangehensweisen, Denkweisen, eine ganz andere Sicherheit zum Beispiel schon auch mit als beim ersten Mal. Das heißt, vielleicht gar nicht das Ende sich zu setzen, sondern den Weg dorthin zu genießen und sich dann einfach zu trauen, weil man zu sagen, hey, bin schon so viel weiter, wenn ich diesen Schritt gegangen bin. Und was habe ich denn davon, wenn ich es nicht mache? Dann habe ich es ewig im Hinterkopf und dann sitze ich irgendwann mal da im Leben und sage, was wäre gewesen, wenn? So weiß ich wenigstens, ob es funktioniert oder nicht und ob ich was anpassen muss. Und wenn ich was anpassen muss, mache ich was anderes. Aber das Leben leben und dementsprechend die Gründung gründen und losgehen und es einfach ausprobieren. Weil da kommen so viele, klar, auch Herausforderungen, die man vorher nicht weiß. Ich sage immer, ich bin ganz froh, dass ich nicht weiß, was noch alles auf mich zukommt, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht probiert. Und das sagt ja eigentlich jeder Gründer. Also, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich gar nicht erst gestartet. Aber da kommen auch so viele schöne neue Sachen dazu, neue Gespräche, Verbindungen, Kooperationspartner, neues Wissen. Und eine neue Art von Leben und Freiheit, eine neue Perspektive, die einem vorher noch gar nicht bewusst ist, die das Leben bereichert. Also von daher seid mutig, traut euch, ihr könnt nur gewinnen auf die eine oder andere Art.
Sehr gut. Ich glaube, besser hätte es nicht formulieren können. Was ich jetzt noch spannend fände, wäre von dir zu erfahren, so deine Perspektive, deine Vision. Du wirst gerade an diesem Punkt, wo du ja stehst, natürlich Hoffnungen haben, Ideen haben, Visionen haben. Aber wenn wir jetzt mal so ganz offen sprechen und sagen, angenommen, wir machen für heute in 5 Jahren eine neue Podcast-Folge aus, wir drei. Was glaubst du, worüber würdest du uns dann gerne erzählen?
Wow, ich liebe diese Frage. Ich möchte euch dann auf jeden Fall erzählt haben, dass es funktioniert hat und dass ich immer noch erfolgreich als Coach arbeite, sowohl für Einzelpersonen, regelmäßig Selbstständige und Führungskräfte begleite, dass ich aber auch in Unternehmen die Unternehmenskultur ein bisschen aufmische und wir ein bisschen empathischer und sinnvoller miteinander arbeiten. Da geht es nicht darum, kuschelig zu werden, sondern wirklich produktiv, logisch produktiv zu sein, das tut jedem Einzelnen und dem Unternehmen gut. Und wenn wir in 5 Jahren wieder sprechen, dann rede ich mit euch darüber, dass ich es entweder gerade eröffnet habe oder in den letzten Zügen bin, weil ich gerne mein eigenes Coaching-Center zum Thema gesunde Leistungsfähigkeit eröffnen möchte.
Sehr cool. Das ist sehr schön. Und dann würde ich fast vorschlagen, dann treffen wir uns doch genau in diesem Coaching-Center und nehmen dort neues Euer Lauf in 5 Jahren.
Deal. Ich nehme dich beim Wort.
Sehr cool. Perfekt. Ganz vielen lieben Dank für diese Folge, Therese. Ich glaube, mit dir und dank dir haben wir einigen ja hoffentlich die Augen öffnen können, wie wichtig das Thema ist, dass es man nicht die Augen verschließen sollte, sondern auch hier Mut gefragt ist und man wirklich hinschauen sollte, auf sich selber hören sollte. Selbstbeobachtung, das ist auch etwas, was ich total mitnehmen werde. Von daher an dieser Stelle vielen Dank, Therese.
Bevor wir abschließen, ihr seid mir noch eine Frage schuldig. Wie definiert ihr denn Leistungsfähigkeit?
Ich dachte schon, wir kommen drum herum. Na gut, ich fand es spannend. Im Grunde hast du uns ja schon ein bisschen geholfen, weil du gesagt hast, viele beantworten das mit KPIs. Ich hätte jetzt tatsächlich spontan relativ simpel gesagt, wenn ich das tun kann, was ich tun möchte, dann bin ich leistungsfähig.
Voll schön. Jonas?
Sehr schön, Andi. Ich habe, glaube ich, nicht so eine schöne Antwort, dass ich halt das schaffen möchte am Tag, was ich mir halt vorgenommen habe. Und wenn ich es nicht schaffe, dass ich mich dann automatisch auch zum Großteil dann irgendwie auch wieder schlecht fühle oder unter Druck gesetzt fühle, weil ich weiß, okay, dann am nächsten Tag muss ich umso mehr machen.
Ich finde, es gibt da ja auch kein richtig oder falsch. Ne? Also auch unsere Antreiber und unsere Stressoren haben ja auch was Positives. Und wir stehen ja dort, wo wir stehen, weil wir diese Muster in uns haben. Es hilft aber, finde ich immer, ich finde es ganz spannend, wie definiert das jeder für sich und dann auch, wenn das schon anregt, selber mal drüber nachzudenken, sagen, okay, kann ich da eigentlich was ändern oder fühlt sich das für mich jetzt doch nicht so stimmig an? Wie kann es dann anders sein? Dann sind wir ja schon genau in diesem Prozess drin, nochmal sich ein bisschen gesünder aufzustellen. Also ich finde, da gibt's nichts Falsches. Danke für eure Antworten, war sehr spannend.
Sehr gerne. Und für alle, die Zuhörer sind und Zuhörerinnen sind, schaut in die Shownotes vorbei, schaut euch Therese auf Instagram, LinkedIn und Co. an. Wir verlinken natürlich alles, was spannend ist und nutzt die Chance, euch dort ein genaueres Bild zu machen und wenn euch die Folge gefallen hat, entsprechend Like, Follow natürlich bei allen dazulassen. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch allen noch und vielen Dank euch beiden.
Dankeschön.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.